Sie hören einen Podcast der Sendung Europastunde. Donnerstag, 18 Uhr. Sie hören die Europastunde bei Radio Funkwerk. Neuigkeiten aus dem Europäischen Parlament, aus der Arbeit Thüringer Europaabgeordneter und News aus der Europapolitik, zusammengefasst von Richard Schäfer. Herzlich willkommen zur Europastunde im Monat Januar hier auf Radio Funkwerk. Mein Name ist Richard Schäfer. In diesem Monat hat das Europaparlament getagt und in dieser Woche tagen die Ausschüsse. Und aus diesen Themen habe ich einige ausgewählt für die Sendung. Zunächst gibt es ein Interview mit dem deutschen Abgeordneten Michael Theurer von der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa zum Thema Austerität. Den Beitrag habe ich vom Europäischen Parlamentsfernsehen übernommen.
In vielen Ländern Europas, wie hier in Belgien, rufen die Gewerkschaften zum Streik gegen die Austerität auf. Gibt es einen Ausweg aus dieser Krise? Jahrelang galt Austerität als die Lösung schlechthin. Aber ob diese tatsächlich positive Ergebnisse brachte, bleibt fraglich. Genauso fraglich sind die groß angekündigten Milliardeninvestitionen. Wir haben Zuschauerfragen dem deutschen Abgeordneten Michael Theurer weitergeleitet und gefragt, wie er die Lage einschätzt.
Die erste Frage haben wir vom Business Europe. Und damit fangen wir erst mal an.
Die Umsetzung von Strukturreformen vielerorts lässt sehr zu wünschen übrig. Daher ist meine Frage, welche Rolle kann das EU-Parlament spielen, um die Umsetzung des europäischen Semesters zu verbessern?
Also, welche Rolle kann das Parlament da tatsächlich spielen?
Das Parlament hat nur indirekten Einfluss, nämlich auf die Kommission. Was uns sehr stark beschäftigt ist, wie kann vermieden werden, dass der Euro nochmal in so eine schwierige Lage reinkommt, dass also einzelne Mitgliedstaaten durch eine expansive Fiskalpolitik zulasten der anderen die Stabilität der Währung unterlaufen. Und genau deshalb hat man ja das europäische Semester eingeführt.
Viele möchten aber, dass Sie da ein bisschen genauer hinschauen. Beispiel Frankreich, Beispiel Belgien, wo es dann doch heißt, ja, Defizite sind dann noch nicht so toll wie angegeben, aber es geht dann trotzdem durch. Wieso machen sie eigentlich nichts?
Wenn jetzt einige fordern, dass man die Wirtschaftskrise mit neuen Schulden bekämpft, fragen wir uns jedenfalls, wir Liberale, wie will man eigentlich zu hohe Schulden mit noch höheren Schulden bekämpfen? Wir sind der Meinung, dass man an die Ursachen der Krise herangehen muss und das ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und das zu geringe Wachstum. Also das heißt, wir glauben, Europa kommt nur dann wieder nach vorne und zu Arbeitsplätzen, wenn wir innovativer sind, wenn wir mehr Technologie haben und wenn es auch wieder Existenzgründungen gibt, also wenn die Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen besser werden.
Viele haben aber wirklich Angst um ihre Existenzgründung. Beispiel Belgien, dort haben die Gewerkschaften zu Streiks aufgerufen. Wir waren dabei, auch jetzt am Montag.
Wie können wir soziale Fragen in den Mittelpunkt stellen und uns um das Wohlergehen vor allem der Armen kümmern, wenn in Europa mehrheitlich die Rechten regieren? Warum tun sie nichts gegen Sozialdumping? Die Löhne taumeln heute immer weiter nach unten. Wie können sie garantieren, dass alle höhere Löhne erhalten?
Das soziale Europa wurde vergessen. Das kommt hier raus. Was machen Sie eigentlich für diese Leute, die jetzt auf der Straße sind? Das ist jetzt nicht nur in Belgien, in Frankreich genauso. Und in Deutschland fängt es auch bald an.
Also ganz klar ist, es kann nur verteilt werden, was vorher erwirtschaftet wird. Das heißt, wir brauchen wettbewerbsfähige Unternehmen mit wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen, die dann auch über hohe Einkommen Steuern und Abgaben bezahlen können, um die Sozialleistungen zu finanzieren. Das heißt, die Politik in Frankreich mit dauernden Steuererhöhungen hat Unternehmen in die Knie gezwungen, hat Unternehmen dazu gezwungen, das Land zu verlassen.
Wir gehen jetzt nach Toulouse. Da geht es eigentlich um die Lösungen, die vorgeschlagen werden. Ein Professor hat hier diese Frage aus der Business School in Toulouse.
Wir wissen, Investitionen in Infrastruktur werden vernachlässigt von EU-Ländern mit hohen Schulden und Haushaltsdefiziten. Es wird außerdem kaum in zunächst unrentable Bereiche investiert, wie Erziehung, Forschung oder erneuerbare Energien. Hier könnte die EU in Zeiten der Rezession eine Schlüsselrolle übernehmen. Doch wie soll das finanziert werden? Sollen Steuereinnahmen erhöht werden? Oder könnte ein großer Kredit die Finanzierung von Investitionen ermöglichen, wenn es um hohe soziale Gewinne geht?
Kredite aufnehmen, zum Beispiel, wäre eine Lösung. Sprich, investiert Europa eigentlich falsch derzeit, um aus dieser Krise zu kommen?
Also zentral ist, dass wenn man sich anschaut, wie viel Geld weltweit vorhanden ist, dann gibt es private Kapitalgeber, die Geld haben, aber sie investieren es nicht in Europa. Warum? Die Märkte sind gesättigt, wir sind technologisch nicht vorne, die Bevölkerung geht zurück. Das heißt, die Wachstumsaussichten Europas sind gering. Und jetzt zu glauben, man könne das bei einer zurückgehenden Bevölkerung über Staatsschulden zu finanzieren, das ist hochgradig gefährlich. Was mir fehlt, sind Investitionsprogramme und Innovationsprogramme. Das heißt, zum Beispiel Galileo, dieses Satellitensystem. Das heißt zum Beispiel die Kooperation, wie wir sie in Airbus haben, ein erfolgreiches europäisches Unternehmen, das weltweit wettbewerbsfähig ist, stärken.
Da kommen wir natürlich wieder zum einen Punkt. Jean-Claude Juncker schlägt da 315 Milliarden vor. 300 Milliarden will er finden, 21 Milliarden hat er im Geldbeutel derzeit, mehr nicht. Soll da eigentlich die Europäische Investitionsbank alles finanzieren und alles vorschlagen, was da gemacht wird?
Also ich bin froh, dass Jean-Claude Juncker ein Programm auflegt, wo Infrastrukturinvestitionen, wo Technologieinnovationen finanziert werden können. Es soll über staatliche Garantien einerseits, aber vor allen Dingen durch die Mobilisierung privaten Kapitals finanziert werden. Das ist ja auch richtig, weil dieses Kapital sonst woanders abwandert, etwa nach Asien. Die Frage ist, reicht das Ganze aus? Und hier merken wir, die Europäische Union ist kein Zentralstaat. Sie kann den Mitgliedstaaten helfen, aber der entscheidende Impuls, der muss aus den Staaten selber kommen. Und da wird mir in der aktuellen Diskussion zu wenig drüber gesprochen. Kann man zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger in den Reformländern entlasten durch Bürokratieabbau, durch weniger komplizierte Regeln, indem man ihnen mehr Freiräume gibt? Ich glaube, dadurch kann man auch sehr viel Kosten sparen und das ist der richtige Weg.
Ich danke für das Gespräch.
Dankeschön. Das Gespräch habe ich vom Europäischen Parlamentsfernsehen übernommen. Den Podcast zur Europastunde finden Sie unter www.gew-thüringen.de/podcast oder www.podcast.de. Im ersten Beitrag der Sendung kam auch die Situation in Belgien zur Sprache. Was ist los im Nachbarland? Der DGB hat dazu in seiner Gegenblende einen Artikel von Dr. Bernhard Schmidt veröffentlicht mit dem Titel »Belgien in Aufruhr«. Einige Auszüge aus dem Beitrag möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Darin heißt es, das Jahr 2014 endete in Belgien und Italien mit gewerkschaftlichen Aufrufen zum Generalstreik. Viele soziale Proteste folgten. In Belgien fand der Generalstreik am Montag, dem 15. Dezember, statt. Nicht nur öffentliche Dienste und Verkehrsbetriebe wurden weitgehend lahmgelegt, auch zahlreiche Privatunternehmen wurden bestreikt. Der landesweite Generalstreik folgte dem ersten Streiktag am 6. November, keine vier Wochen nach der Bildung der amtierenden Rechts-Rechts-Regierung. An diesem Tag nahmen rund 120.000 Menschen an der Demonstration in der Hauptstadt Brüssel teil. Gemessen an der Einwohnerzahl des Landes ist dies mit einem Protestzug von mehr als einer halben Million Menschen in Paris oder Berlin vergleichbar. Die Demonstration wurde deshalb schon vielfach als historisch bezeichnet. Nach dem 6. November folgten am 24. November regionale Streiks in den vier Provinzen Belgiens, Lüttich, Luxemburg, Limburg und Antwerpen. Zum Generalstreik am 15. Dezember hatten alle drei großen belgischen Gewerkschaftsdachverbände aufgerufen. Der Anlass der Proteste. In der neuen Rechts-Rechts-Regierung darf die flämisch-nationalistische Partei, die NVA, mitregieren. Und da ihr unter anderem das Innenministerium überantwortet wurde, unterstehen ihr nunmehr 90% der belgischen Bundesbeamten. Auch die Polizei und die Geheimdienste fallen in dieses Ressort.
Der Regierungseintritt der rechtsradikalen Partei wurde dadurch möglich, dass die flämischen und die wallonischen Wirtschaftsliberalen in Gestalt der französischsprachigen Partei MR Reformbewegung und der niederländischsprachigen Open VLD sowie flämische Christdemokraten sich dazu entschlossen, eine rein wirtschaftsorientierte Regierung zu bilden. Diese hört nun auf den Namen die schwedische, denn die Koalition vereinigt die Parteifarben blau für die Wirtschaftsliberalen und gelb für die flämischen Nationalisten. Hinzu kommt das Kreuz als Erkennungszeichen der Christdemokraten. Es war eine Richtungsentscheidung, die zum Ausschluss der Sozialdemokratie aus dem neuen Kabinett führte. In sozialer und wirtschaftspolitischer Hinsicht droht mit der neuen belgischen Regierung in vielen Bereichen ein rabiater sozialer Kahlschlag. Ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen sind immer noch von der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher, deren Name nun in der Presse immer wieder fällt, geprägt. In vielen Teilen Flanderns ist das durchaus populär. Dort ist man der Auffassung, dass die Wallonen und die Ausländer Schulden zahlen würden. Da der südliche französischsprachige Landesteil Wallonien aufgrund seiner sozialen Struktur mit dem Niedergang der Schwerindustrie bislang mehr Leistungen aus der Kranken- und Arbeitslosenkasse bezieht als das dank Häfen- und Dienstleistungsindustrie boomende Flandern, sollte nun die armen Schlucker zur Kasse gebeten werden. Der Regierungschef der Region Wallonien, Rudi De Mot, kritisierte Anfang Januar dieses Jahres die sozialdarwinistische Weltsicht der flämisch-nationalistischen Bewegung. Unterdessen werden die Regierungspläne für viele Menschen sehr konkret. Am 5. November 2014 berichteten die beiden Zeitungen Het Nieuwsblad und De Standaard, dass Langzeitkranke ab 2015 bis zu 269 Euro im Monat weniger erhalten würden, da es ihnen künftig nicht länger erlaubt wird, den Bezug von Arbeitslosengeld mit einer Leistung der Krankenkasse zu kombinieren. Die belgische Linkspartei PTB publizierte bereits im Oktober Zahlen zur eingeleiteten Rentenreform. 300 Euro weniger sollen Rentnerinnen und Rentner im Monat erhalten. Überdies soll, wie in vielen EU-Ländern, das gesetzliche Renteneintrittsalter angehoben werden auf 66 im Jahr 2025 und dann weiter auf 67 binnen Ablauf von 5 Jahren. Als erste protestierten die Beamten gegen die Pläne der Regierung, da sie am härtesten von den neuen Rentenregelungen betroffen wären. Polizisten traten noch während der Ende Oktober 2014 stattfindenden Herbstferien am Flughafen von Brüssel in einen Bummelstreik. Die staatliche Bahngesellschaft belegte Teilnehmer wilder Streiks mit beschleunigten Verfahren für Disziplinarstrafen. Schließlich fanden die ersten Arbeitsniederlegungen ohne Unterstützung durch einen der gewerkschaftlichen Dachverbände statt. Wie am 22. Oktober 2014 durch die Zeitung L'Echo bekannt wurde, sollen solche Sanktionen künftig innerhalb von 10 Tagen verhängt werden. Soweit ein Auszug aus dem Beitrag der Zeitschrift Gegenblende vom DGB. Europastunde immer am 4. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf UKW 96,2 MHz in Erfurt. Zu Beginn der Plenartagung im Januar würdigten die Abgeordneten die Opfer des Anschlags auf das Magazin Charlie Hebdo in Paris. Außerdem stimmte das Parlament darüber ab, ob die EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeiten erhalten sollen, den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen auf ihrem Gebiet einzuschränken. Auch über das Programm der neuen lettischen Ratspräsidentschaft sowie die Ergebnisse der italienischen EU-Ratspräsidentschaft waren Thema im Europaparlament. In einer am Donnerstag angenommenen Entschließung unterstreichen die Abgeordneten das Recht der Bürger auf gute Verwaltung und unterstützen die Forderungen der Bürgerbeauftragten nach transparenterer Politikgestaltung. Außerdem fordern sie Informationskampagnen zur transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP. Sie bekräftigten außerdem die herausragende Rolle des europäischen Bürgerbeauftragten, um den Anliegen der Bürger Rechnung zu tragen und um die EU dabei zu unterstützen, offener, effektiver und bürgerfreundlicher zu werden. 2013 war ein besonderes Jahr für das Amt des europäischen Bürgerbeauftragten. Es war sicherlich eine große Herausforderung für Emily O'Reilly, den Posten von Nikephoros Diamandouros zu übernehmen, der das Amt über lange Jahre hinweg geprägt hat und beträchtliches Ansehen genießt. Sie konnte aber auf ihre Erfahrungen als Bürgerbeauftragte Irlands bauen, um so ihre neue Arbeit sehr effizient antreten zu können. In nur wenigen Monaten schaffte sie es, die Institution leichter zugänglich und noch bürgerfreundlicher zu gestalten, sagte der Berichterstatter Jaroslaw Walesa aus Polen. In der Entschließung des Parlaments stellen die Abgeordneten fest, dass Themen zum Bereich Transparenz erneut die Liste der 461 von den Bürgerbeauftragten abgeschlossenen Untersuchungen anführen, was im Vergleich zu 2011 eine Steigerung darstellt. Die Abgeordneten begrüßen eine Reihe bedeutender Untersuchungen, die die Bürgerbeauftragte eingeleitet hat, wie die Untersuchungen in Bezug auf die mangelnde Transparenz der TTIP-Verhandlungen, Meldung von Missständen in den EU-Institutionen und Fälle des Wechsels eines Mitarbeiters in den Privatsektor, die einen Interessenskonflikt darstellen können. Im Jahr 2013 wurden die Dienststellen des Bürgerbeauftragten von 23.245 Bürgerinnen und Bürgern um Hilfe gebeten. Davon erhielten 19.418 Bürgerinnen und Bürger über den interaktiven Leitfaden auf der Website der Bürgerbeauftragten Beratung, während 1.407 Fälle Informationsanfragen betrafen und 2.420 Anträge als Beschwerden registriert wurden. Das Parlament legt der Bürgerbeauftragten nahe, die sozialen Medien als Kommunikationskanal mehr zu nutzen, um die Öffentlichkeit auf die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten aufmerksam zu machen und die Rechte der EU-Bürger zu fördern. Es fordert die Bürgerbeauftragte auf, besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der Bürger zu richten, die keinen Zugang zum Internet haben oder dieses nicht benutzen können.
Den Podcast zur Europastunde finden Sie unter www.gew-thüringen.de/podcast oder www.podcast.de.
Einen großen Erfolg melden die Linken und die Grünen im Europäischen Parlament in einer Pressemitteilung, die ich aus der Homepage von Gabi Zimmer, der Thüringer Europaabgeordneten, entnommen habe. Darin heißt es, Linke und Grüne haben es geschafft. 25% der Europaabgeordneten konnten für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zu den schmutzigen Steuerdeals gewonnen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Überwindung der Blockade der Fraktionsvorsitzenden von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen, die Aufklärung verhindern und das System Juncker schützen wollen. Nun muss die politische Führung dieser Fraktionen Rechenschaft gegenüber Europas Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern ablegen. Das sind sie der Mehrheit der 500 Millionen EU-Bürger schuldig, die jährlich um etwa 1 Billion Euro durch Steuerhinterziehung und Vermeidung gebracht werden. Ein verbrieftes Minderheitenrecht zur Einrichtung von Untersuchungsausschüssen gibt es im Europäischen Parlament nicht. Wir werden mit allen Mitteln weiterkämpfen, heißt es in der Pressemitteilung der Europäischen Linken. Notfalls sollte eine Mehrheit im Europäischen Parlament den Mut aufbringen, ein solches Minderheitenrecht vor dem Europäischen Gerichtshof einzuklagen. Das wäre eine Frage der Selbstachtung der Europaabgeordneten und des Parlaments. Wir sehen den grundlegenden Interessenkonflikt des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker beim Steuerdumping nicht beseitigt. Nur die EU-Kommission kann hinsichtlich der Beihilfeverfahren gegen Steueroasen tätig werden. Damit sitzt Juncker dann mit am Tisch. Die Linke fordert auf der Ebene der EU neue EU-Verträge, die Mindeststeuern für Konzerne auf breiter und harmonisierter Bemessungsgrundlage ermöglichen, sowie ein veröffentlichungspflichtiges Country-by-Country-Reporting. Harmonisierte Bemessungsgrundlagen ohne wirksame Mindeststeuern, wie vom politischen Mainstream gefordert, heizen den Steuerwettbewerb lediglich an. Die Steuersätze der jeweiligen Länder ließen sich dann noch einfacher direkt vergleichen und von Konzernen für ihre Zwecke ausnutzen. Auf Ebene der Mitgliedstaaten fordert die Linke folgende Maßnahmen. Doppelbesteuerungsabkommen mit Steueroasen sind bei Fortsetzung des Steuerdumpings zu kündigen und Gewinne an der Quelle mit bis zu 50% zu besteuern. Banken, die wiederholt Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten, ist die Lizenz zu entziehen. Patent- und Lizenzgebühren sowie Zinsen, die im Empfängerstaat nicht mindestens mit 25% besteuert werden, sollten steuerlich nicht mehr abzugsfähig sein. Das war ein Auszug aus einer Pressemitteilung der Linken im Europaparlament. Auch die Pressemitteilung der Grünen im Europaparlament beschäftigt sich mit den Steuern. Darin heißt es, EU-Kommission, Luxemburger Steuerdeal mit Amazon ist unerlaubte Staatsbeihilfe. Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission eine erste Analyse des Steuerdeals des Amazon-Konzerns in Luxemburg. Darin bewertet sie den Deal als staatliche Beihilfe. Wenn sich diese Beurteilung durchsetzt, kann die EU-Kommission die Rückzahlung der steuerlichen Beihilfen verlangen. Dazu erklärt Sven Giegold, Wirtschafts- und Finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament, diese Beurteilung ist ein Durchbruch gegen Steuerdumping in der Europäischen Union. Die maßgeschneiderten Steuerdeals von transnationalen Unternehmen mit Ländern wie Luxemburg und Irland stehen damit im Kreuzfeuer. Der von den Grünen EFA-Fraktion geforderte Untersuchungsausschuss zur Steuervermeidung in der EU muss jetzt schnell kommen und darf nicht durch rechtliche Tricks verzögert werden. Die Aufklärung der Steuerdeals kann zu einem warmen Regen von Nachzahlungen der Konzerne an die gebeutelten öffentlichen Kassen der EU-Mitgliedstaaten führen. Michel Raimond, wettbewerbspolitischer Sprecher der Grünen EFA-Fraktion, ergänzt, die EU-Kommission geht davon aus, dass das Luxemburger Steuermodell europäischem Wettbewerbsrecht widerspricht und der Deal eine unerlaubte Beihilfe für Amazon war. Das ist nicht nur rechtlich, sondern auch politisch problematisch. Solche Deals bevorzugen Großkonzerne gegenüber Start-ups und Kleinbetrieben massiv. Sämtliche Bestrebungen der EU-Kommission, die EU in der digitalen Wirtschaft auf die Überholspur zu bringen, werden dadurch konterkariert. Überwältigende Mehrheit gegen Schiedsgerichte im Freihandelsabkommen TTIP. Rund 97% der teilnehmenden Personen, Verbände und Firmen lehnen Schiedsgerichte zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Staaten und Konzernen ab. So lautet das veröffentlichte Ergebnis einer offiziellen EU-Konsultation zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP. Im Rahmen einer europaweiten Befragung zum Investitionsschutzkapitel im geplanten Freihandelsabkommen waren rund 150.000 Eingaben gemacht worden. Zitat: Das Ergebnis der Konsultation spricht eine deutliche Sprache. Diese Schiedsverfahren sind eine Gefahr für die Demokratie und in Europa nicht erwünscht. Die EU-Kommission muss ihr eigenes Verfahren ernst nehmen und die Verhandlungen sofort beenden. Das europäisch-kanadische Abkommen CETA, das ein ähnliches Investitionsschutzkapitel enthält, darf nicht ratifiziert werden, fordert Karl Beer, Referent für Handels- und Agrarpolitik beim Umweltinstitut München e.V. Die Investitionsschutzkapitel beinhalten Mechanismen und Regeln für die Konfliktbearbeitung zwischen Staaten und Unternehmen. Diese Regelungen würden es ausländischen Investoren ermöglichen, Staaten vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen. In den vergangenen Jahren haben Unternehmen im Rahmen von bereits bestehenden Abkommen wiederholt Milliardenklagen gegen Staaten angestrengt. So verklagte der schwedische Energieriese Vattenfall die deutsche Bundesregierung wegen Umweltauflagen für ein Kohlekraftwerk. Der kanadische Ölgas Lone Pine strengte wegen eines Fracking-Moratoriums ein Verfahren gegen die eigene Regierung an. Diese Beispiele zeigen, dass die Verfahren von Konzernen genutzt werden, um Umweltauflagen zu verhindern, demokratische Regulierung einzuschränken und sich aus der Verantwortung zu stehlen. Das war eine Information, die ich dem Presseportal entnommen habe.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Der Europäische Gerichtshof stärkt den Verbraucherschutz bei Online-Buchungen von Flugreisen. Es ist ein Sieg der Verbraucherschützer. Fluggesellschaften müssen ihren Kunden bei Online-Buchungen von Anfang an den Endpreis anzeigen, inklusive Steuern und Gebühren. Das hat der Europäische Gerichtshof am vergangenen Donnerstag entschieden. Ein beflügelndes Urteil im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher, sagt dazu Evelyn Gebhardt, SPD-Europaabgeordnete und Koordinatorin für den Binnenmarktausschuss. Zitat: Die Entscheidung erleichtert den EU-Bürgern das Leben und versetzt sie in die Lage, ihre Rechte vollständig auszukosten, die in der Luftverkehrsdiensteverordnung verankert sind. Zitat Ende. Online-Suchdienste für Flugreisen müssen demnach immer den Endpreis einschließlich aller Steuern, Gebühren und Entgelte angeben, um dem Verbraucher den direkten Vergleich zu ermöglichen. Zitat: Über diese positive Grundsatzentscheidung hinaus muss die EU weiter tätig werden im Hinblick auf Online-Buchungen von Geschäfts- und Urlaubsreisen. Zitat Ende, sagte Evelyn Gebhardt. So sollte etwa die Richtlinie zu Pauschalreisen reformiert werden. Die EU sollte den Reisenden ein umfängliches Rücktrittsrecht innerhalb von 24 Stunden einräumen, sofern der Verbraucher auf ein günstigeres Vergleichsangebot verweisen kann. Die CDU-Fraktion im Europaparlament beschäftigt sich mit der Ankündigung der Handelskommissarin Cecilia Malmström, die TTIP-Rechtstexte öffentlich zu machen. Daniel Kaspari von der CDU erklärte dazu gegenüber der Presse: Über TTIP kursieren noch immer viele Mythen in den Köpfen der Bürger. Mit der Veröffentlichung der Rechtstexte ist die Kommission erneut ihrem Ziel gefolgt, mehr Transparenz zu schaffen, erstmalig sogar parallel zu den laufenden Handelsgesprächen. Dieser weitere Schritt ist von großer Bedeutung, um Ängste abzubauen und das Vertrauen in die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zu stärken. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass nicht nur Originalrechtstexte ab sofort online sind, sondern auch erläuternde Vermerke für alle Nichtjuristen unter uns. Das unterstreicht das Bestreben, die Unklarheiten rund um TTIP wirklich allen Interessierten näher zu bringen. Wenn die Kommission an diesem offensiven Vorgehen weiter festhält, bin ich überzeugt, werden irgendwann die Fakten über die Mythen siegen. Sie hörten einen Podcast der Sendung Europastunde vom 22. Januar 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.